herzlich willkommen zu Männer, die weinen, ein Podcast von Männern, die weinen, für Männer, die weinen und alle anderen Menschen. Und heute geht es tatsächlich unter anderem um Männer, die weinen, als ja, Zielgruppe, über die wir reden. Und aus diesem Grund muss ich heute direkt ans Ende dieses holprigen Intros eine kleine Triggerwarnung für alle Menschen setzen, die mit dem Thema häusliche Gewalt, um das es heute gehen soll, womöglich Traumata, schlechte Erfahrungen, ja, oder auch einfach einen Trigger für schlechte Gefühle verbinden. Wenn ihr sowas bei euch wisst und euch mit diesem Thema nicht wohlfühlt, dann hört euch diese Folge nicht oder nicht alleine an und schaltet einfach wieder ein, wenn es eine etwas, ja, weniger triggernde Folge gibt. Ja. Was hoffentlich auch bald wieder der Fall ist.
Genau.
An alle anderen, hallo und herzlich willkommen, wenn ihr jetzt noch da seid. Wir sind die Männer, die weinen, und heute geht es um ein ernstes Thema. Mir gegenüber sitzt virtuell der wunderbare Felix, der hoffentlich gerade noch nicht weint. Hallo Felix.
Hallo Konsti. Nein, ich weine nicht, ich trinke Tee.
Das ist gut. Das ist vielleicht ein Thema, bei dem man generell von einer Tasse Tee profitiert.
Ja, sicher.
Wir möchten heute sprechen über Männer als Opfer häuslicher Gewalt. Und wir haben im Vorfeld dieses Podcasts relativ viel darüber gesprochen, ob wir das einfach so auch als Thema nehmen können, weil es eine gewisse mediale Vorbelastung mit diesem Thema gibt. Mhm. Leider sprechen wir über Männer als Opfer häuslicher Gewalt meistens dann, wenn getriggerte Männer, meistens Männer oder Menschen im Kontext von Missbrauchsmeldungen oder häusliche Gewaltmeldungen gegenüber Frauen mit erhobenem Zeigefinger anmerken, ja, aber das gibt's doch auch bei Männern. Also das ist ja hier Lügenpresse, unausgewogen, weiß ich nicht. Also es ist ein Empörungsthema und es ist ein Thema, was immer gerne als Gegenargument vermeintlich im Kontext von Missbrauch gegenüber Frauen, häusliche Gewalt gegenüber Frauen angewandt wird. Und es gibt diesen permanenten Geschlechtervergleich und dieses permanente Ja-Aber entgegengesetztes Geschlecht, anderes Geschlecht. Und natürlich wollen wir das von diesem Kontext gänzlich lösen, Felix.
Ja. Ja, unbedingt. Es ist halt so, wir haben lange mit uns gerungen. Machen wir es? Wie machen wir es? Was können wir machen? Was können wir nicht machen? Und sind dann schließlich zu dem Punkt gekommen, wo wir sagen, wir müssen jetzt einmal deutlich formulieren, dass es uns nicht darum geht, hier irgendeinen Vergleich zu ziehen. Da wollen wir gar nicht hin. Das ist auch nicht produktiv, sondern wir wollen einfach nur mal uns eine tatsächlich oft vergessene, weil auch einfach vielleicht nicht so große Opfergruppe von häuslicher und auch sexueller Gewalt einfach mal anschauen und dadurch auch feststellen, dass das Thema häusliche Gewalt, bei dem viele Männer, glaube ich, einfach denken, ja gut, also ich schlage ja jetzt meine Partnerin nicht und mir kann das ja nicht passieren, also ja, blöd, aber gebt mich ja nichts an. Also mit diesem Mythos wollen wir halt mal ein bisschen aufräumen und uns wirklich mal mit diesem sehr, sehr schwierigen und sehr komplexen Thema auseinandersetzen. Ich hoffe, wir tun dem, wir werden dem gerecht.
Genau, uns geht es um einen Blick auf unsere Zielgruppe.
Ja.
Und zwar in dem Kontext von häuslicher Gewalt. Wir sind schließlich beide selbst männlich gelesene Personen, gesellschaftlich betrachtet. Und von daher können wir da auch einen Bezug zu herstellen.
Männlich sozialisierte Personen auch einfach, ne? Ich glaube, das ist auch
das sehr sowieso wichtig. Auch. Und insofern sind wir auf jeden Fall auch irgendwo berechtigt, darüber zu sprechen, denke ich. Es ist wichtig, darüber zu informieren. Wir nehmen ja auch einen gewissen Bildungsauftrag für unseren Podcast so als hehres eigenes Ziel wahr. Und heute gucken wir uns einfach mal an, was sind denn so die Fakten zu diesem Thema und versuchen sämtliche mögliche Vergleiche oder ja, Diskurshoheitsdebatten erstmal auszublenden.
Ja.
Ne? Wie sieht es denn aus? Was passiert im Kontext Männer und häusliche Gewalt, also Opfer von häuslicher Gewalt? Was sagen die Zahlen und was können wir daraus vielleicht auch im Kontext vergangener Podcasts vielleicht schließen auf den gesellschaftlichen Zustand, der dazu beiträgt?
Mhm.
Steigen wir erstmal ganz entspannt ein. Felix, möchtest du beginnen oder soll ich mit meinem Beispiel?
Fang ruhig an mit deinem Beispiel und dann hänge ich mich da hinten dran.
Ja, der Schauspieler Terry Crews, ehemaliger Footballspieler, ist kein kleines Männlein. Und mir fällt gerade auf, dass er kein konkretes Beispiel von häuslicher Gewalt ist, Felix.
Das
soll ich ihn trotzdem das erläutern?
Das ist nicht so schlimm, weil das ein Themenkomplex ist, der ineinander übergeht und wir ja auch nicht nur über häusliche Gewalt, präferent über häusliche Gewalt sprechen heute, aber eben auch über sexualisierte Gewalt. Und da gehört Terry Crews mit seinen Erfahrungen definitiv dazu.
Also man kann es ja vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger angehen lassen. Deshalb reden wir erstmal über überhaupt einen Mann, einen starken Mann in der Opferrolle und sprechen über Terry Crews. Terry Crews ist kein kleines Männlein. Terry Crews ist 240 Pounds schwer, muskelbepackt, ehemaliger Footballspieler jahrelang. Ein Klotz von einem Mann. Und im Zuge der MeToo-Debatte meldete er sich als ja leider einer der wenigen wirklich verständnisvollen Männer zu Wort und verwies darauf, dass ihn dieses Thema selber triggern würde und ganz massiv belasten würde, dass Harvey Weinstein damals entlarvt wurde als vielfacher Täter missbräuchlicher Art gegenüber Frauen, weil er selbst schon sexuellen Missbrauch erlebt habe. Und er schilderte dann ein Beispiel einer Situation, in der er von einem sehr hohen Hollywood-Official begratscht wurde, kann man das, glaube ich, nennen. Also er wurde sexuell belästigt und war auch versucht, sich zu wehren, körperlich und den Typen sofort spüren zu lassen, dass er damit nicht einverstanden ist, hat aber innegehalten, hat das nicht gemacht. Und das hat ihn insgesamt einfach sehr belastet und er hat gecheckt, wow, ich wurde da gerade Opfer von sexueller Gewalt, von einem sexuellen Übergriff und ich kann Opfer werden. Krass, ne? Ich als starker Mann. Und dieses Beispiel hat dann tatsächlich auch Reaktionen hervorgerufen, die genau das Klischee bestätigt haben. Mensch, Terry, du hast doch Muskeln. Also ein Comedian hat wortwörtlich so gesagt, ja, Gott hat dir Muskeln gegeben, um dich gegen genau sowas zu wehren. Warum hast du mich auf die Fresse gehauen? Und auch andere Leute haben gesagt, aber mein Gott, also jetzt steckt ja so viel Energie hier in Aufklärungsarbeit über Twitter und darüber rumzuheulen, in Anführungszeichen. Warum hast du die Energie nicht in dem Moment darauf verwandt, dem Typen eins aufs Maul zu geben? Und Terry Crews meinte, naja, Leute, ich möchte nicht in den Knast. Und abgesehen davon war das für mich auch einfach eine belastende Erfahrung. Und ich bin auch als starker, muskelbepackter Mann nicht sofort in der Lage, da zu handeln und irgendwie körperlich aggressiv zu werden. Das ist in dem Moment auch einfach traumatisierend. Ja, und so sehen wir, es ist nicht so, dass starke, taffe Männer, so sie nach außen zumindest scheinen mögen, immun gegen Formen von Gewalt sind. Und wo sie es erst recht nicht sind, sind im Kontext von Beziehungen, im Kontext von häusliche Gewalt, im Kontext von Gewalt durch Partner und Partnerin. Und darüber sprechen wir heute.
Ja, ganz genau. Dass das so ist und dass das etwas ist, wo man auch als männlich gelesene, männlich sozialisierte Person, damals auch noch sich als Mann identifizierende Person, durchaus mal rechnen muss, das heißt rechnen muss, aber dass einem durchaus dass sowas mal passieren kann, das habe ich, die Erfahrung habe ich leider auch gemacht, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Damals hatte ich eine Partnerin, die davon ausging, dass wenn man in einer Partnerschaft ist mit jemandem, dass man jeden Tag miteinander zu schlafen hat, denn sonst wäre irgendwas schief gelaufen. Das wäre dann falsch und ich weiß nicht, wie sie zu dieser Annahme gekommen ist, aber auf jeden Fall hatte sie das Bedürfnis, dass man als Partner jeden Tag miteinander in die Kiste springt, sonst ist irgendwas schief gelaufen. Nun war es aber so, dass ich manchmal, wie das halt menschlich ist, auch gar kein besonderes Interesse daran hatte, jetzt unbedingt Sex zu haben mit meiner damaligen Freundin. Und ich war mir nicht sicher, wie ich dann damit umgehen soll, dass sie mir da entsprechend Vorhaltung macht, wenn ich das nicht mache. Und das ging so weit, es ging hin und her und hier und da und hat auch ein, zweimal ziemlich heftigen Streit ausgelöst. Und das ging so weit in mehreren Situationen, dass ich, naja, dass sexuelle Handlungen mit mir passiert sind, für die ich mein Einverständnis eigentlich nicht gegeben hatte. Und das ist super schwierig, weil ich habe das lange in mir selber rumgetragen und habe das lange irgendwie versucht, weiß ich nicht, und habe das nicht ganz, selber nicht ganz verstanden, was da letzten Endes passiert ist, weil ich mir auch immer gesagt habe, ja, aber du hättest ja was sagen können, du hättest ja was machen können und so weiter und so fort. Und rückblickend betrachtet muss ich einfach auch festhalten, ich bin mir nicht sicher, ob ich hätte können, weil ich habe ja nicht. Und das ist so eine ganz, ganz schwierige Sache, wenn da jemand ist, den du eigentlich sehr gerne hast, der dir sehr nahe steht, den du auch liebst irgendwie, und dieser Mensch macht dann etwas mit dir, was du nicht möchtest, dann ist das eine sehr schwierige Erfahrung einfach, weil ich da lange mit mir selber gerungen habe, was das jetzt ist und was das aussagt und wie ich damit jetzt umgehen kann und soll und darf oder doch nicht oder doch. Und das war schwierig und kompliziert. Und letztlich ist es halt eine traumatische Erfahrung auf jeden Fall auch gewesen. Obwohl natürlich mir niemand irgendwie Gewalt angedroht hat oder sowas. Also es ist nicht so, dass sie mit einem Messer vor mir stand. Aber es ist schon eine Situation gewesen, in der ich mich psychisch massiv unter Druck gesetzt gefühlt habe. Und auch psychisch massiv unter Druck gesetzt worden bin halt. Und da, das hat lange ein ziemlich deutliches Echo verursacht bei mir auch. Und das war nicht so schön. Mittlerweile habe ich ein bisschen Distanz zu der Sache gewonnen, aber es ist einfach eine Sache, von der ich früher nie gedacht hätte, dass mir das passieren kann. Niemals. Auch noch, als ich noch viel mehr in so stereotypen Männlichkeitsbildern gefangen war und sowas, dachte ich, ja, ach, und als ob, und ich habe ja meistens sowieso Bock, was auch so ein richtiger Mythos ist, ne, dass Männer sowieso immer Lust auf Sex haben und deswegen auch nicht Opfer sexueller Gewalt werden können, weil sie immer überhaupt generell nur Lust haben, so.
Und ja, wir hören schon eine Menge sehr typischer Gedankenmuster aus deiner Erfahrung. Vielen Dank, dass du sie überhaupt mit uns und mit unseren HörerInnen geteilt hast.
Ja, gerne.
Wir hören die Zweifel, wir hören die Relativierungen, wir hören die Schwierigkeiten dabei, das zu rekonstruieren, weil es eben her ist. Wir hören aber auch die traumatischen Folgen daraus raus. Und du bist nicht alleine, du bist nicht als einziger nicht unantastbar. Bei den Äußerungen bezogen auf Sexualität musste ich sofort in den Ausspruch denken, der Mann, der immer kann. Mhm. Was im Kontext sexualisierter Gewalt natürlich noch sexueller Gewalt einfach genau das Gegenteil von dem ist, was da gerade passiert. Ne? Also können heißt nicht wollen und nein heißt natürlich auch beim Mann nein. Und Felix ist damit überhaupt nicht alleine, denn laut Statistik, und wir haben ordentlich wieder Statistik und Studie recherchiert für diese Folge, wird so im Schnitt aktuell einer von 5 Männern Opfer häuslicher Gewalt. Häusliche Gewalt, so sagt es die Definition, umfasst alle Formen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt und betrifft Personen jeden Geschlechts und Alters. Sie findet meist innerhalb der Familie und des Haushalts statt, kann aber auch Personen aus aktuellen oder ehemaligen Beziehungen betreffen, die nicht im selben Haushalt wohnen. Heißt, das, was du erlebt hast, Felix, ist definitiv auch, wenn man das so lesen möchte, eine Form von häuslicher Gewalt gewesen. Die gesundheitlichen und sozialen Folgen für die Betroffenen sind zum Teil gravierend. Neben dem individuellen Leid verursacht häusliche Gewalt hohe gesellschaftliche Folgekosten. Das ist ja auch sehr interessant ausgedrückt. Ja, also ein durchaus weit verbreitetes Problem.
Ja.
Wir haben recherchiert, Felix, und Möchtest du die Daten vom BKA 2019 einfach mal vorlesen?
Das ist der momentan aktuellste Bericht des Bundeskriminalamtes. Das ist die Kriminalitätsstatistik. Da gibt es, die ist jedes Jahr im März, wird die herausgegeben, immer Anfang des Jahres für das Jahr, also 2 Jahre davor. Das heißt, die aktuellste, die wir haben, ist vom März 2020 für das Jahr 2019. Und was man da sehen kann, ist in dieser Statistik, dass die Zahl der Opfer häuslicher Gewalt, die polizeilich erfasst sind, zunimmt seit Jahren. Seit 2017 stand das, glaube ich, in der in diesem Dokument drin, werden das jährlich mehr. Das kann auf der einen Seite heißen, dass tatsächlich mehr häusliche Gewalt passiert, oder es kann sein, dass Betroffene öfter Hilfe suchen. Und ich hoffe, dass es eher das Letztere ist, aber man weiß es natürlich nicht. Die Zahlen für 2020 werden natürlich nochmal ganz massiv höher sein, was einfach daran liegt, dass aufgrund der sozialen Social Distancing Maßnahmen und der vielen Leute, die viel zu Hause geblieben sind, weil das ja auch entsprechend veranschlagt war, dass das natürlich für viele Leute ein sehr, sehr großes Spannungsfeld ist, was dann häufiger dazu führt, dass solche Sachen auch passieren. Das ist nicht gut, weil man halt keinen Ausweg hat. Man kann einander nicht aus dem Weg gehen. Und dann werden die Zahlen für 2020 nochmal größer sein. 2019 wurden insgesamt 141.792 Opfer, also ungefähr 142.000 Opfer häusliche Gewalt polizeilich erfasst. Das dürfte, wie gesagt, wirklich nur die Spitze des Eisbergs sein, denn bei diesen Zahlen handelt es sich, wie gesagt, nur um die Leute, die zur Polizei gegangen sind, die das zur Anzeige gebracht haben. Und das ist nochmal viel weniger als die Leute, die das jetzt vielleicht irgendwie Familienmitgliedern oder Freunden erzählen. Denn viele Menschen haben wenig Vertrauen in die Arbeit der Polizei bei häuslicher Gewalt. Und jetzt die Statistik in Bezug auf Männer. Im Jahr 2019 wurden 93 Männer in Partnerschaften ermordet oder sind an Totschlag gestorben. 10 wurden schwer körperlich verletzt, 59 sexuell genötigt oder vergewaltigt, 183 wurden Opfer von Freiheitsberaubung, 3.571 wurden bedroht, gestalkt und genötigt und 17.800 Männer wurden vorsätzlich leicht körperlich verletzt. Also man sieht hier schon, wenn man überlegt, 17.800 leichte körperliche Verletzungen, das muss eine gigantische Dunkelziffer geben dazu. Denn für so eine leichte körperliche Verletzung geht man vielleicht nicht unbedingt direkt zur Polizei. Das kann alles Mögliche sein, ja. Wenn man im Streit einen Gegenstand nach seinem Partner wirft, was hoffentlich niemand tut. Das wären so solche Sachen, ja. Aber diese Zahlen sind schon doch irgendwie erschreckend, finde ich, weil das muss man sich erstmal überlegen, finde ich. Also das ist schon gar nicht wenig. Alleine schon die 93 Toten ist mehr, als ich erwartet habe. Wirklich, wirklich deutlich mehr, als ich erwartet habe. Und ich weiß auch gar nicht, warum ich das so erwartet habe. Ich glaube einfach auch wieder wegen diesen gesellschaftlichen Bildern, die man so hat. Und man denkt da nicht so dran.
Also jetzt haben wir zwar schon viel zum Thema gesagt, aber ich meine, wir können ja alle mal einen Moment innehalten und überlegen, was kommt für ein Bild in unseren Kopf, wenn wir das, ja, wenn wir die Formulierung häusliche Gewalt hören. Also ich denke da zumindest nicht an einen Mann, der weint in der Ecke sitzt und von jemandem mit Dingen beworfen wird, sondern ich denke nicht daran. So, ich denke an was anderes. Und die Dunkelziffer wird ja tatsächlich so hoch geschätzt, dass ein Drittel aller Taten häuslicher Gewalt Männern zugerechnet werden, es aber noch seltener erfasst wird, als es eben bei Frauen der Fall ist. Ja.
Also was ich zum Beispiel auch ganz interessant finde, dieser Bericht vom BKA, den wir hier zitieren, der ist irgendwie, ja, stilistisch hübsch aufgearbeitet. Und auf dem Cover von dem Bericht für Partnerschaften, also für Partnerschaftskriminalität heißt er, glaube ich, ist tatsächlich ein Symbolbild für häusliche Gewalt. Und das Symbolbild ist ein Mann im Tanktop, der so seinen Arm erhoben hat und vor ihm kniet zusammengesunken eine Frau.
Ja.
So. Und das bildet ja auch in vielerlei Fällen das richtig ab irgendwie. Nichtsdestotrotz finde ich es halt interessant, dass auf so einem offiziellen Bericht sowas nochmal reproduziert wird irgendwie.
Genau, also es ist auch für mich jetzt nicht die Frage, warum ist da keine Frau, die einen Mann schlägt, sondern warum ist da überhaupt jemand bildlich abgebildet? Genau. Warum muss es überhaupt feste Rollenzuweisungen geben und warum kann es nicht einfach, weiß ich nicht, eine erhobene Faust sein mit, weiß ich nicht, einem Glas in der Hand? Also irgendetwas, was einfach keine Rollenbilder in negativer Sicht reproduziert und genau das, also gerade das berühmte Unterhemd, dem der Mann dann als Täter dargestellt wird, warum muss das unbedingt sein? Aber sowas verfestigt sich natürlich in den Köpfen. Ja. Also ich denke auch in Filmen und in TV reproduziert, sind die Männer im Kontext häuslicher Gewalt eher in der Täterrolle. Und sich dann selber als Mann in der Opferrolle wiederzufinden, bis man wirklich begreift, dass das schon, dass man vielleicht Opfer häuslicher Gewalt geworden ist, dauert im Umkehrschluss natürlich auch länger, weil es weniger präsent ist, dass sowas überhaupt möglich ist.
Ja. Also es gibt da eine Studie, die wir auch gefunden haben im Rahmen unserer Recherchen von 1992, die sich mit der Frage beschäftigt, ob Männer außerhalb von Gefängnissen überhaupt Opfer von sexualisierter Gewalt werden können. So, also nur, ist jetzt nur ein Teil der Geschichte, ja, aber und die Studie kommt zu dem Schluss, ja, man kann davon ausgehen, dass das so ist. Und ich habe das gelesen und dachte mir so, ach was. Ach guck. Aber anscheinend war.
Ja, also da braucht es eine Studie zu, um das festhalten zu können. Das war im nicht empirisch-gesellschaftlichen Verständnis einfach noch nicht verankert genug. Ja.
Und heutzutage ist es Gott sei Dank irgendwie angekommen, dass eben dass das eben auch ein Thema ist, was existent ist. Und um das mal, also über das man eben halt auch mal irgendwie so isoliert reden muss. Und zwar mal abseits von den Leuten, die das immer irgendwie als Ablenkungstaktik benutzen. Und deswegen sitzen wir ja jetzt auch hier. Ja. Es gibt da noch eine Studie von 2002. Und da gab es eine Testgruppe von 7.122 Männern, von denen 22,9 Prozent auch wieder häusliche und sexualisierte Gewalt erfahren hat. Das geht d'accord mit der Zahl, die Konsti vorhin genannt hat, mit der ungefähr jeder Fünfte bis jeder Vierte, also irgendwo so in diesem Rahmen. Und das ist ganz, ganz interessant. Was diese Studie auch herausgefunden hat, das ist, dass Männer auch weniger oft Opfer von körperlichem Missbrauch werden, aber häufiger Opfer auch von eben verbalem Missbrauch, verbaler Gewalt und dergleichen.
Die Folgen sind für alle Menschen gleich, sagt diese Studie.
Ja.
Das finde ich krass, aber auch wichtig festzuhalten. Also ich denke, dass auch Missbrauch schnell körperlich assoziiert ist, wenn es ausgesprochen wird. Also ich wurde missbraucht, da denke ich jetzt direkt an körperlich, du wurdest irgendwie geschlagen, vergewaltigt. Weniger auf der emotionalen Ebene,
ja.
Aber gerade das.
Aber gerade das kann auch lange, lange zu tiefen Wunden führen, effektiv.
Und also ist natürlich auch verbunden, ne? Ja, wenn du körperlich missbraucht wurdest, dann sind da natürlich auch emotionale Narben dabei. Da bist du nicht nur einfach jetzt, weiß ich nicht, hast du dir nicht nur irgendwie einen blauen Fleck von geholt. Das ist natürlich klar. Aber ich meine, wenn man jetzt rein auf verbalisierte Gewalt eingeht, also ich habe in meiner, also ich als Beispielperson, jetzt nicht ich selber, habe quasi in dieser Beziehung immer wieder mir verbal anhören müssen, dieses, dass ich da traumatisiert und wirklich schwer geschädigt rausgehe. Ich glaube, das ist etwas, was auch wenig präsent ist im so gesellschaftlichen Bild.
Ja,
Aber es ist ein Fakt und es ist ernstzunehmend. Es ist vielleicht nur auch schwerer nachweisbar, denke ich mir.
Ja, also psychische Gewalt ist schwierig nachzuweisen. Wie willst du nachweisen, dass dich ein Familienmitglied oder ein Partner, eine Partnerin irgendwie langfristig psychisch fertig gemacht hat? Wie möchtest du das nachweisen? Du kannst ja nur sagen, das ist so. Und wenn du es nicht irgendwie schwarz auf weiß belegen kannst, weil du zufällig eine Nachricht hast, irgendwie eine WhatsApp-Nachricht oder was oder wo, ja. Wo das drinsteht.
Dann also du kannst Gutachten schreiben lassen sofort, wenn du Opfer von körperlicher Gewalt, Vergewaltigung etc. geworden bist, dass du quasi untersucht wirst und dass das gerichtlich festgehalten wird. Aber wenn du, wenn das auf verbaler Ebene passiert, wenn du Psychoterror erlebt hast, da gibt es keinen Gutachter, der das einfach dezidiert neutral feststellen kann, nee. Sondern das ist wesentlich vager, aber dafür nicht weniger schmerzlich.
Nee, ne? Eben, genau. Was ich auch ganz spannend fand in der zum Thema Diskurs über dieses ganze Thema, ist tatsächlich, dass als wir gesucht haben nach Literatur für das Thema, haben wir festgestellt, dass es auf Deutsch ganz wenig gibt. Also deutschsprachige Literatur zum Thema Männer als Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt gibt es sehr wenig, immer noch, also auch 2021 sehr wenig. Und was es aber gibt, ist Studien und Texte und Geschichten zum Thema häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern, also Jungen. Das ist ein Thema, aber anscheinend, sobald es um Erwachsene oder ältere, adoleszente Männer geht, ist das auf einmal kein Thema mehr. Und das finde ich ganz interessant, weil das auch, glaube ich, so ein bisschen wieder letzten Endes ein Geschlechter-, ein Gender-Klischee bestärkt in seiner Art und in seiner Existenz, nämlich das, was wir eben jetzt gerade versuchen, so ein bisschen zu widerlegen. Dass Männer eigentlich, und das ist vielleicht nochmal eine relevante Differenzierung, eigentlich nicht Opfer von häuslicher Gewalt werden würden. Und das finde ich persönlich einfach auch ein bisschen schade, weil ich finde, das ist natürlich ein stachliges Thema, ein schwieriges Thema, wo man immer mit viel Fingerspitzengefühl vorgehen muss, weil man darf nicht den Eindruck erwecken, und das versuchen wir hier auch, und ich hoffe, das funktioniert, dass man versucht, irgendwelche Menschen gegeneinander auszuspielen. Absolut nicht. Aber es ist ja dennoch irgendwie wichtig, dass diese Leute sich nicht allein gelassen fühlen. Ne? Denn das hat alles, wie wir auch schon gesagt haben, das hat alles sehr, sehr, ja, sehr, 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 sehr deutliche Folgen auch einfach für die Betroffenen.
Haben wir was konkret zu Folgen, um das mal konkreter zu sagen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass eine Studie herausgefunden hat, dass das Suizidrisiko von Männern, die Opfer von häuslicher und sexualisierter Gewalt wurden,
Das Suizidrisiko.
Das Suizidrisiko, ja. Ist bis zu 15% höher als bei Männern, die diese Erfahrung nicht gemacht haben.
Nicht unwesentlich.
15% ist es echt.
Das ist eine ganze Nummer.
Und ansonsten hat diese Studie von 2002 mit den 7000 Männern festgestellt, dass die das als Folgen für häusliche Gewalt, sexualisierte Gewalt oft Sachen passieren wie Drogenmissbrauch, eine schlechte Allgemeingesundheit. Also das hat einfach wohl auch psychosomatisch die Folge, dass dein Körper nicht mehr will. So, also selbst wenn du gar nicht verletzt wurdest im Wortsinne von körperlich verletzt, kann es sein, dass dein Körper einfach nicht mehr so gut mitmacht. Chronische psychische, aber auch physische Erkrankungen. Also es gibt Leute, die haben als Folge von Missbrauchsfällen auch physische, chronische Erkrankungen davongetragen. Und das, was ich ganz interessant finde, ist, dass diese Studie festgestellt hat, dass psychischer Missbrauch häufiger zu bleibenden Schäden und gesundheitlichen Einschränkungen führt als körperliche Gewalt. Also sicherlich ist die Linie, das zu trennen, sehr schwierig. Aber ich denke, da gibt es tatsächlich einen Unterschied, der natürlich jetzt super schwierig ist, festzuhalten. Aber ich verstehe schon, was die meinen. Wenn man über einen längeren Zeitraum Opfer von psychischer Gewalt wird, kann ich mir vorstellen, dass das starke psychosomatische Folgen hat. Und vielleicht auch mal stärkere, als wenn man vielleicht, und ich glaube auch, ich muss mal den Gedanken, vielleicht als wenn man irgendwie eine einmalige, heftige Erfahrung mit körperlicher Gewalt hat. Weil ich glaube nämlich auch, dass wenn man über einen längeren Zeitraum psychisch missbraucht wird, dass einem A nicht so schnell sofort auffällt und B schneller irgendwelche Abhängigkeitserscheinungen auch einfach passieren können in so einer Partnerschaft. Wenn sich erstmal so toxische Strukturen herausgebildet haben und man jemanden hat, an dem man ja aber irgendwie hängt, weil ja diese ganze emotionale Geschichte dann noch mit dabei ist.
Es normalisiert sich.
Ne, genau.
Ne? Also und gerade wenn das auch, es gibt ja sicherlich auch Opfer häuslicher Gewalt, bei denen das in der ersten prominenteren Beziehung oder längerfristigeren Beziehung der Fall ist. Und insbesondere, wenn es da auch schon davor Gedankenmuster gibt, wie niedrige Selbstwertgefühl oder ähnliches, was in diese Kategorie fällt, dann bestätigt das vielleicht auch nur das Bild, was die Menschen von sich selbst haben und schreiben sich dann zu, dass sie sowas verdienen, dass das normal ist. Also gerade so auf psychischer Ebene, ne? Jetzt weniger körperlich.
Ja.
Und das fällt vielleicht gar nicht so weit auf. Was mir jetzt in den Kopf gesprungen ist, Felix, möchtest du schildern, ob und was es bei dir für Folgen gab, selbst bei einem, in deinem Fall, der ja vielleicht noch hätte schlimmer werden können, aber nichtsdestotrotz auf jeden Fall schon häusliche Gewalt war.
Gerne. Also bei mir hat sich das niedergeschlagen auf jeden Fall in einem drastischen Verlust von Libido. Also bis Jahre später hatte ich immer noch damit zu kämpfen, dass ich ab und an irgendwie das Gefühl, also dann hatte ich keinerlei sexuelles Interesse an niemandem. Und das war sehr schwierig, damit umzugehen einfach, weil das eine Sache war, die ich auch nicht kannte, ja, an mir. Das war eine Sache und es ist, was davon auch eindeutig passiert ist, ist, in solchen Situationen, intimen Situationen mit Menschen besonders ein Verlust von Selbstwirksamkeit und Selbstwertgefühl. Also bis ich mich wieder wohlgefühlt habe, dabei mit Menschen irgendwie intim zu sein, das hat sehr lange gedauert. Weil ich sehr lange immer noch davon ausgegangen bin, dass das hier jederzeit irgendwie kippen kann und vielleicht, ne? Das sind natürlich keine Gedankenmuster, die man so weit, weit vorne hat. Das ist nichts, wo man irgendwie so prominent dran denkt, glaube ich. Also bei mir war es nicht so, dass ich da direkt dran gedacht habe, aber es war natürlich trotzdem ein Gedanke, der existiert, ein Gedanke, der dich umtreibt.
Hast du das mit in deine nächste Beziehung genommen?
Deutlich, ja. Ganz deutlich.
Das wäre nämlich das, was mir jetzt sofort eingefallen wäre, auch bei Sachen, die gar nicht diesen Traumata-Kontext haben und diesen missbräuchlichen Kontext. Wir nehmen ja Erfahrungen von einer Beziehung mit in die nächsten und haben Sachen, auf die wir achten. Und ich bin beispielsweise in einer Beziehung mal sehr früh, direkt am Anfang, betrogen worden, habe das verziehen und weitergemacht. Das ging nicht lange, Beziehung war da vorbei. Nächste Beziehung begann und ich habe richtig deutlich gemerkt, wie ich so viel eifersüchtiger und misstrauischer wurde. Und ich wurde, also das war ja nun keine Form von Missbrauch oder Gewalt oder dergleichen, aber selbst das hat das Agieren in dieser Beziehung schon so krass beeinflusst, dass ich mir halt denke, okay, jetzt in deinem Fall und in anderen Fällen, was das bei Betroffenen auslösen kann für das Weiterführen von Beziehungen, wenn das überhaupt gewollt ist. Manchmal ist es ja so groß, dass sie vielleicht gänzlich Abstand davon nehmen. Das sind ja massivste Einschnitte.
Ja, also und vor allen Dingen, es ist ja auch so eine Sache, das ist dann so ein Beziehungstrauma, dass du untrennbar mit jeglicher Art von romantischer Beziehung verknüpfst. In meinem Fall hat es dann nochmal den Nachteil, sage ich mal, dass ich das auch mit körperlichen Beziehungen verknüpft habe. Das heißt also, ich war insofern nicht mal mehr in Anführungszeichen in der Lage, irgendwie rein körperliche Beziehungen zu führen für eine, also in der Hinsicht. Das hat mich lange beschäftigt, bis ich zu dem Schluss gekommen, also das war wirklich so, bis ich verstanden habe, was da passiert ist und bis ich verstanden habe, dass das ein Fall von auch häuslicher Gewalt war, habe ich lange damit zu kämpfen gehabt, warum ich denn jetzt anders bin als vorher.
Warst du ihr denn überhaupt böse oder warst du der Meinung, mit dir ist was falsch? Dass das so nicht geht, wie sie
will? In dem Moment war ich der Meinung, dass ich nicht leisten kann. Also ich habe das Gefühl gehabt, dass ich unzufriedenstellend bin und dass das auch irgendwie, ich habe mir den Schuh dann angezogen, den sie mir da quasi hingehalten hat und habe mir gedacht, ja gut, das ist richtig, ich werde wohl meiner Aufgabe hier nicht gerecht. Das ist nicht gut. Dann mache ich das jetzt, auch wenn ich das nicht möchte, weil damit tue ich ihr ja einen Gefallen. Und das ist ja gut so. Und da auch wirklich einfach mal rauszukommen, dann, das hat echt lange gedauert, bis ich irgendwann mal, bis ich die Epiphanie hatte, wo ich dachte, nein, Moment, ich habe ihr überhaupt nicht geschuldet, mit ihr schlafen zu müssen, sondern ich hätte das auch einfach mal nicht machen können, das hätte sie akzeptieren müssen. Der Gedanke ist mir erst sehr viel später gekommen. Das war dann schon lange her. In dem Moment war ich ihr absolut nicht böse. Später war ich's, jetzt bin ich es nicht mehr, aber das hat einen anderen Hintergrund, weil ich glaube, dass allein, dass sie den Gedanken gehabt hat, dass das so sein muss oder sowas, das hat bei ihr bestimmt auch mit Traumata zu tun. Und weil ich das jetzt überwunden habe, kann ich ihr das auch verzeihen. Aber eine Zeit lang war ich doch sehr, sehr wütend auch wirklich, weil ich so dachte, nee, Moment, da ist etwas mit mir passiert. Das finde ich nicht gut, das fand ich nicht gut, das habe ich nicht gewollt und ich habe nicht die Möglichkeit gesehen, mich in dem Moment dagegen zu wehren. Das ist halt, glaube ich, gerade in Partnerschaften oft das Problem, dass man immer sich fragt, aber habe ich es nicht vielleicht auch ein bisschen verdient oder ist es denn wirklich so schlimm oder aber ich liebe ihn, sie, ja, muss man das nicht dann vielleicht auch mal irgendwie wegstecken können oder sowas?
Ich finde, dass wir jetzt insbesondere im Fall von Männern ja dann schon sehen, es gibt abgesehen von diesen schrecklichen Stereotypen und Klischees, die Männer womöglich daran hindern, solche Fälle als häusliche Gewalt zu sehen, eben auch die üblichen Missbrauchsmuster, die in diesem vulnerablen Rahmen, also diesem sehr verletzlichen, in diesem Rahmen, wo wir uns sehr verletzlich machen und sehr offen zeigen von Beziehungen, kommt eben noch hinzu, dass es da auch ganz normale Muster gibt, wie wir sowas unabhängig davon, ob das jetzt in der Beziehung ist oder nicht, sagen, ja, das war ja nichts. Also indem wir das abwerten, indem wir solche Verhaltensmuster internalisieren oder das normalisieren, was wir erleben. Und jetzt kommt noch dieses Klischee-Ding bei Männern hinzu, dass sowas ja nicht passieren kann, weil Männer ja so und so sind, so hart, so muskelbepackt und keine Ahnung, und die müssen das wegstecken können. Und diese Machtposition gegenüber der Frau ist ja eigentlich das, was normalisiert ist. Also wenn Frau denn Täter ist, da muss man ja auch dazu sagen. Also das nehmen wir jetzt alles mal als Paket zusammen und stellen fest, dass wir schon mutmaßen können, dass Männer als Opfer häuslicher Gewalt ein ganz schönes Paket zu tragen haben, was daran hindert, sowas zu melden und mit sowas konstruktiv umgehen zu können.
Ja, einfach auch allein schon aufgrund der Tatsache, dass eben dieses gesellschaftliche Bild immer noch da ist, dieses ganz schlimme und stigmatische Boys will be Boys, ja. Wo dir dann gesagt wird, ja Gott, aber die Jungs, mein Gott, denn die prügeln sich halt mal. Und die sind halt, also einfach auch dieser Gedanke, Männer sind gewalttätig oder Männer sind gewaltbereit, der ja dann auch dazu führt, das knüpft so ein bisschen an unsere Mobbing-Folge an von letztem Mal, der dann auch dazu führt, dass Männer tatsächlich häufiger gewalttätig sind. Aber ich glaube, das hat keinen, oder ich bin mir ziemlich sicher, das hat keinen biologischen Ursprung oder sowas, sondern das ist einfach, wenn dir immer wieder gesagt wird, ja, du bist ein Mann und Männer, die prügeln sich halt manchmal, ist das dann, wenn du ein echter Mann bist, so schlägst du mal ein paar Leute und dann ist das okay. Und wenn du das natürlich dann mitnimmst und du nimmst das auch in romantische Beziehungen mit und du denkst dir so, ja, ich bin ein Mann und ich schlag halt manchmal Leute, dann ist das gerade auch in dieser Tätergeschichte eine ganz schwierige Geschichte. Wenn du dann aber selber Opfer wirst und der Täter in dem Fall vielleicht nicht mal ein Mann ist, dann bist du natürlich komplett am Ende deines Weltbildes, weil du immer dachtest, na, ich bin ein Mann, ich schlag halt manchmal Leute. Aber dann stehst du da und dann wurdest du aber geschlagen und im Zweifel wurdest du nicht mal von einem anderen Mann geschlagen. Und das wäre ja schon, wie es die hegemoniale Maskulinität vorschreibt, peinlich genug. Wie man auch an diesem Terry Crews-Beispiel sieht, ne? Wo dann die Aussage ist, ja, wenn dann so, warum hast du dem nicht eine reingehauen? Vielleicht, weil man nicht konnte, vielleicht, weil man nicht wollte, vielleicht, weil man nicht in der Situation war, wo man sich denkt, das ist nicht gut.
Also, und das ist ja auch das, was bei vielen Vergewaltigungsopfern beschrieben wird. Du frierst ein in dem Moment, wo du so eine Grenzüberschreitung erlebst. Du fühlst dich, als könntest du nichts mehr tun, als wäre das alles unwirklich wie ein Film. Warum soll das nicht auch für Männer gehen? Warum soll das nicht auch für Männer gehen, die Muskeln haben, die groß und stark sind? Natürlich geht das. Natürlich ist das auch bei kleineren Sachen, in Anführungszeichen, bei nicht Vergewaltigung, sondern Schlägen und bei Grapschen oder sonst was. Natürlich kann das auch da der Fall sein. Man weiß ja nicht, wie das damit umgeht. Und was ich jetzt noch anbringen wollte, weil du die Biologie erwähnt hast, ganz konkret werden Männern solche Verhaltensweisen ja zugeschrieben aufgrund des guten alten Testosterons und aufgrund der Chromosomen. Und nun möchte ich aber auch nochmal betonen an dieser Stelle, dass das zum einen ja in der Eindeutigkeit so nicht gegeben ist, dass das so daran festgemacht werden kann und dass natürlich auch wir in den seltensten Fällen ganz eindeutig wissen, wie unsere Chromosomen, also ich weiß nicht, wie meine Chromosomen aussehen. Wissen wir das immer in eindeutigen Fällen, ob wir wirklich die männertypischen Chromosomen haben? Ich weiß es nicht und ich weiß auch nicht, wie es um meinen Testosteronwert bestellt ist. Es gibt so ein paar Indikatoren wie, weiß ich nicht, tiefe Stimme, Bartwuchs, jetzt ist das Witzige, du hast die tiefere Stimme von uns, ich habe den Bartwuchs und also ne, man sieht schon, es geht irgendwie auseinander. Und also so eindeutig kann man das nicht festmachen. Und deshalb gibt es keinen Grund, das jetzt erstmal ad hoc zu internalisieren, dass Männer aggressiver sein sollen. Und auch schwerst aggressive Männer können natürlich im Beziehungskontext ganz anders agieren und genauso Opfer von häuslicher Gewalt und von Missbrauch werden.
Ja, ganz, also beispielsweise Terry Crews ist wirklich halt sicherlich so ein Paradebeispiel für einen Mann, der in vielerlei Hinsicht für viele Leute ein Aushängeschild ist, weil der hat eine tiefe Stimme, der hat Bartwuchs, der ist erstaunlich muskulös, der ist sehr groß auch, ich glaube, der ist auch bestimmt knappe 2 Meter groß wahrscheinlich. Der
ist ja Footballspieler, ne? Das war ein menschlicher Panzer.
Also der ist ja auch bekannt, wenn mit dem Namen gerade keiner so wirklich was anfangen kann, das ist zum Beispiel der Typ aus der Old Spice Werbung, der mit den zuckenden Brustmuskeln. Und dann denkt man sich so, ja, der würde ja niemals, also das traut sich ja auch keiner, aber doch trauen sich Leute auch. Und gerade wenn die Leute so objektifiziert werden, wie das auch eben gerade bei Leuten, die dem stereotypischen Ideal eines Geschlechterbilds entsprechen, oft passiert. Guck sie dir an, die Leute, die irgendwie bei Marvel oder DC als Superheld arbeiten, quasi, ja. Wie oft die Leute, die halt auch einfach krass objektifizieren. Hugh Jackman, als er noch Wolverine gespielt hat. Mark Wahlberg. Wer auch immer, The Rock, Jason Momoa und all diese Leute, all diese Männer auch, die ja auch wirklich super viel objektifiziert werden und sagen, oh, geilen Körper und so. Und das sind gerade die Leute, denen nicht zugetraut wird, dass sie auch Opfer von irgendwelchen Missbrauchsgeschichten werden können. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass das genauso gut passieren kann. Und man erkennt es schon daran, dass die Tendenz da ist, diese Leute halt zu sexualisieren und zu objektifizieren, dass man dann sagt, dass man die Leute halt eben reduziert auf etwas, was wirklich auch nur was rein Äußerliches ist.
Oh. Letztlich geht es uns ja auch mit dieser ganzen Folge darum, mal wieder weg von toxischen Männlichkeitsklischees und Bildern zu kommen, weg von der hegemonialen Maskulinitätsvorstellung und Männer zu begreifen als Gruppe, die eben auch potenziell verletzlich, die potenziell Opfer, die potenziell nicht unzerstörbar und eben auch Opfer von häuslicher Gewalt sein kann. Dass Männer sich selbst auch als solches begreifen, dass Männer sich da nicht abgrenzen als das starke Geschlecht, ja, in vermeintlich stark, auch in diesem Kontext, sondern dass das natürlich auch möglich ist. Ich habe im Vorfeld dieser Folge mir beispielsweise auch noch eine Mini-Doku angeguckt von der Puls-Reportage, gibt's auf YouTube, könnt ihr einfach googeln, wo auch ein Betroffener ganz konkret gefragt wurde, der starke Gewalt von seiner Partnerin erfahren hat, nach seinen Erfahrungen. Und das, was hier geschildert wurde, war also nun auch im Endeffekt, dass sie sein Leben kontrollieren wollte. Ne? Der durfte sich nicht mehr mit Freunden treffen. Der wurde von ihr körperlich angegangen, geschlagen, mit Sachen beworfen, alles Mögliche. Und vor allem auch viel verbal misshandelt. Mhm. Und als dann letztendlich der Punkt erreicht war, an dem er nicht mehr konnte, die beiden hatten ein Kind bekommen und während er seine Tochter hielt, hat sie ihm eins übergezogen, war auch sein großes Glück, dass er schon ein bestehendes Netzwerk hatte, auf das er zurückgreifen konnte von Menschen, die ihn eben aufnehmen konnten, denn dieser Mann hat damals noch in Berlin gewohnt. Und stell dir mal vor, also das ist ja auch generell jetzt wieder so ein Missbrauchs-Issue, aber natürlich auch genauso für Männer. Du bist Opfer von häuslicher Gewalt und du willst da raus. Wo gehst du hin? Gibt es einen Ort, an den du dich zurückziehen kannst, wenn du es rausschaffst?
Ja.
Ja? Es gibt seit vielen Jahren ja schon Frauenhäuser und ich persönlich hatte noch nie was von Männerhäusern gehört. Und die gibt es.
Ja.
Es gibt tatsächlich Männerhäuser. Es gibt in Berlin eins in der Wollongstraße, für alle BerlinerInnen, die diesen Podcast hören, in Pankow. Ist das in Pankow? Ich glaube, es ist in Pankow. Auf jeden Fall in der Wollongstraße. Und so viele Männerhäuser gibt es hier nicht, also in Deutschland. Es gibt eins in Oldenburg, es gibt eins in Berlin, was ich gerade genannt habe. Es gibt eins in Osterode am Harz, Felix, stell dir vor. Finde ich toll, ein bisschen Heimat. Es gibt eins in Leipzig, es gibt eins in Dresden. Für 3 Bewohner jeweils, ist auch jetzt nicht so viel. Ich hoffe, mehr Männer werden da einfach nicht misshandelt. Es gibt eins in Stuttgart für 2 Männer, eventuell auch mit Kind. Es gibt eins in München. Es gibt seit April 2020 in NRW, in Düsseldorf und Köln eins. Und in Bayreuth gibt es Pläne dafür. Der Grund, dass ich das alles jetzt vorgelesen habe, ist, dass das nicht viel ist. Überhaupt nicht. Und dass ich mir nicht vorstellen kann, dass es an all diesen Orten eben jeweils nur 1, 2 oder 3, 4 Männer gibt, die Erfahrungen haben, die ein Ausziehen ganz nötig machen würden, zumindest temporär, mal irgendwie ein bisschen Luft zu holen. Und warum soll es sowas für Männer nicht geben? Also das ist eben auch wieder dann das gesellschaftliche Problem, dass wir jetzt erst begreifen sollen, Anfang des 21. Jahrhunderts begreifen wir jetzt langsam eben Männer auch als Opfergruppe, als Potenzielle. Und jetzt gerade der Mann aus der Reportage, den ich geschildert habe, der findet sich in Berlin wieder. Hat er hier kein Netzwerk? Mal ebenso in Berlin ausziehen und sich ein Hotel nehmen oder ein Zimmer, kannst du vergessen. Der ist dann nach NRW zurück zu seiner Familie, ne, und konnte bei seiner Mutter unterkommen. Aber das ist eben auch mal eben nicht so gegeben. Nee. Und wenn du dann als Mann nicht die Hilfsangebote hast, die für Frauen zum Glück da sind, dann stehst du da eben doppelt angeschmiert da.
Und das ist halt wirklich das, was wirklich auch noch fehlt. Und du hast halt, und es ist mal wieder so, dass die hegemoniale Maskulinität auf Dauer allen schadet. Denn die ist ja schuld daran, dass Männer diese größere Hemmschwelle haben, überhaupt sich dahingehend zu Wort zu melden, weil sie Angst haben müssen, dann belächelt zu werden. Und wenn du dann aber halt das Problem hast, dass du nicht mal Hilfsangebote hast, die du in Anspruch nehmen kannst, wohin willst du dann gehen? Also wenn du nicht weißt, das bedingt sich natürlich gegenseitig. Männer müssen diese Sachen in Anspruch nehmen und sie müssen angeboten werden. Aber solange sie nicht angeboten werden, kann sie natürlich auch keinen Anspruch nehmen. So, und deswegen ist es eine gute Entwicklung, dass das immer mehr angeboten wird, weil es dann immer mehr Männer gibt, die sehen, Moment, es gibt da etwas, wo ich mich hinwenden kann. Es gibt da etwas, was mir helfen kann. Es gibt da etwas, was ich tun kann. Es gibt einen Ort, an den ich kann und Leute, die mir helfen wollen. Wenn sich das in den Köpfen der Leute auch einfach mit der Zeit ein bisschen besser festsetzt, dass man merkt, es gibt diese Programme, die mir da helfen, es gibt die Menschen, die mir helfen, und es gibt Rückzugsorte und es gibt Orte, an denen ich angehört werde und verstanden werde und wo mir geholfen wird, das ist, glaube ich, einfach auch elementar. Denn solange es das nicht gibt und solange das bei den Leuten nicht ankommt, werden sich die Leute auch nicht dahin wenden, weil wie denn? So. Und gleichzeitig ist es halt auch der Aufruf, wenn man merkt, ich bin in einer Situation, von der ich hoffe, dass es keinem unserer Hörer jetzt, aber auch keiner unserer HörerInnen so geht. Aber wenn man merkt, ich bin in einer Situation, wo ich unter häuslicher Gewalt leide, dass man auch Hilfe suchen darf, soll. Wenn ihr merkt, ihr habt vielleicht Freunde in eurem Umfeld oder sowas, Ist immer schwierig, ungefragt Hilfsangebote zu machen, aber im Zweifelsfall nehmt vielleicht, wenn ihr euch Sorgen macht um Freunde, nehmt vielleicht lieber in Kauf, dass sie euch einmal ein bisschen auslachen und sagen, hä, nee, brauche ich nicht, als dass ihr sie nicht darauf aufmerksam macht, dass es sowas gibt.
Ich finde auch, ein Schritt davor ist wichtig, überhaupt die Wahrnehmung von Betroffenen ernst zu nehmen und die Ohren zu spitzen, ob es eben solche Muster gibt, wie der redet irgendwas klein, was ihn aber offensichtlich belastet, der hat sehr merkwürdige Vorstellungen davon, was er verdient hat, was seinen Selbstwert angeht, was er leistet, was er nicht leistet, was zählt, was nicht zählt. Also beispielsweise Menschen, die kein Kompliment annehmen können. Mhm. Das ist so die erste Stufe davon. Ach ja, das war ja nix, das war ja bla 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 bla. Und doch ist es, ne? Du hast auch einen Wert und du hast auch das Recht, deiner Freundin zu widersprechen und du hast auch das Recht, deine Bedürfnisse mal zu verbalisieren. Da kann man schon hellhörig werden und alleine Betroffene eben in sowas zu bestärken und die Wahrnehmung, wenn missbräuchliche Tätigkeiten, Handlungen eben geschildert werden, zu respektieren und zu sagen, wow, es tut mir leid, dass dir das passiert ist und nicht, ja, findest du das jetzt wirklich, also ist das so? Also ich glaube, der Mensch zweifelt schon für sich genug, der braucht nicht fremde Zweifel noch dazu. Nicht. Und ich glaube, das Wichtigste ist dann in solchen Momenten, den Betroffenen in die Hand zu reichen und zu sagen, wow, okay, das tut mir leid, dass du dich so fühlst und dass das so passiert ist, kann ich dir irgendwie helfen? Und das ist ja schon dann die Frage, die erstmal bejaht oder beneint werden kann. Und dann noch mal dran zu hängen, guck mal hier, ich kenne da dieses und jenes Hilfsangebot, was für dich vielleicht in Frage kommen könnte. Das wäre dann der nächste Schritt. Aber je mehr man den Betroffenen signalisiert, das, was du fühlst, das ist okay und das ist richtig und das ist nicht irgendwie aufgrund gesellschaftlicher Stigmata einfach nicht möglich, weil du als Mann nicht Opfer werden kannst, desto schneller ist denen auch langfristig geholfen, desto schneller sind die vielleicht auch bereit, von sich aus Hilfe anzunehmen. Genau. Ohne dass das von außen kommt.
Ich denke, das ist einfach eine Sache, die auch außerhalb von dieser reinen Fokusgeschichte, die wir jetzt hier machen, wir haben uns ja stark fokussiert auf Männer als Opfergruppe von häuslicher und sexualisierter Gewalt. Und wenn wir alle verinnerlichen, dass eben halt Männer auch eine Opfergruppe von häuslicher und sexualisierter Gewalt sind, weil häusliche und sexualisierte Gewalt nicht unbedingt sich die Opfer aussucht, sondern das ein Problem ist, was uns gesamtgesellschaftlich betrifft, dann kann es vielleicht auch einfach helfen, auch bei den Männern, die denken, ja gut, ist mir jetzt egal, weil ich schlage ja nicht und geschlagen werden werde ich nicht, dass man da nochmal ein bisschen Sensibilität schafft und einfach auch, dass diese Verhaltensweisen oder diese Geschichten, die wir jetzt hier auch erzählt haben und die Fakten, die wir mit euch geteilt haben, dass das auch zu mehr Solidarität insgesamt führt. Aber halt auch einfach genderübergreifend. Und ich denke, da können wir dann zu unserem Fazit auch wirklich kommen von heute schon. Weil häusliche und sexuelle Gewalt kann jeden treffen. Und wenn es so ist, dann ist es wichtig, dass den Betroffenen zugehört und Vertrauen geschenkt wird. Dass ihnen Raum gegeben und geholfen wird, diese Erfahrungen zu verarbeiten. Denn das Recht auf körperliche, aber vor allem auch auf geistige Unversehrtheit gilt für uns alle.
Amen.
So. Also wenn ihr merkt, dass bei euch im Umfeld oder bei euch zu Hause irgendwas im Argen ist und Leute zu euch kommen, und euch etwas erzählen, dann nehmt sie ernst und hört ihnen zu und schenkt ihnen Vertrauen und versucht ihnen oder bietet ihnen Hilfe an. Und das gilt für Frauen sowieso und für Männer auch und für uns alle, weil passiert halt so viel Scheiße in der Welt. Und wenn wir alle lieb sind zueinander, können wir wenigstens uns helfen.
Genau, wir können alle Opfer werden, es können auch alle Täter sein. Jetzt haben wir viel über so heteronormative Narrative gesprochen. Ja. Natürlich können Männer auch Opfer von Männern werden, definitiv, auch in Beziehungen, ja, logischerweise. Denn es leben ja schließlich auch Männer mit Männern zusammen. Bei mir gegenüber im Haus wohnt ein schwules Pärchen, das sich permanent anschreit und anbrüllt. Und ich lausche da auch manchmal, ob da Gegenstände fliegen. Das sehe ich irgendwo als meine nachbarliche Pflicht an. Weil ich natürlich nicht möchte, dass die sich da gegenseitig oder vielleicht einer den anderen, ich kenne die Muster da nicht, häusliche Gewalt antun.
Ja.
Ne? Also auch da lieber die Polizei einmal zu viel gerufen oder auch mal klingeln und sagen, hey, alles okay, haben wir auch schon gemacht. Ne? Ja. Und ich glaube, das war sehr wichtig, dass wir das getan haben. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und das Wichtigste ist, wie du sagst, ne, holt die Betroffenen da ab, wo sie stehen und zweifelt nicht an. Ihr steckt nicht in den Schuhen dieser Menschen. Ja. Und nur weil sie Geschlecht X haben, heißt das nicht, dass die Wahrscheinlichkeit auf häusliche Gewalt Y ist. Wir können alle betroffen sein und deshalb lasst uns Solidarität zeigen, unabhängig vom Geschlecht. Und erstmal erstmal solidarisches Mitleid zeigen und Hilfe anbieten.
Sehr gut.
Genau. Das war unser Beitrag dazu. Wir hoffen, ihr versteht ihn so, wie wir ihn gemeint haben.
Ja,
genau. Wir werden sehen, wie das ankommt. Ja. Und ja, bleibt wachsam. Wir verlinken natürlich auch wie immer ein paar Hilfsangebote, die wir schon kennen. Hoffen, dass ihr weitere dazu beitragen könnt, wenn ihr noch andere kennt. Und hoffen in erster Linie, dass es euch gut geht, dass ihr nicht selbst betroffen seid und dass, wenn ihr doch Betroffene kennt oder selbst betroffen seid, ihr den Mut aufbringen könnt, euch Hilfe zu suchen.
Ja.
Genau.
Genau.
Das war es dann auch schon mit dieser sehr ernsten, sehr düsteren Folge. Muss auch manchmal sein. Es hilft ja nichts, wenn wir mit Gelächter einleiten und dann, jo, jetzt lass mal über häusliche Gewalt sprechen, ne?
Ankommen,
ne? Das ist manchmal einfach nicht passend. Vielleicht demnächst wieder mit etwas fröhlicheren Episoden und hoffentlich auch fröhlicheren Umständen. Insgesamt vor meiner Haustür tobt ein Schneesturm. Kommt gut durch die nächsten Tage. Lasst es euch gut gehen, legt die Beine hoch. Und wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet bei Männer, die weinen. Bis dahin. Macht's gut.
Tschüss.